Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast. Diesmal geht es ums Thema digitale Personalverwaltung und dafür haben wir uns zwei Experten hier ins Studio geholt. Ich möchte ganz herzlich HR-Profi Klaus Reuter begrüßen.
Ja, hallo Christian, hallo Stefan, hallo Daniel. Ich freue mich auf den zweiten Podcast heute. Vielen Dank.
Und Klaus, du hast uns jemanden mitgebracht, der sich im Vorfeld als Autohaus Wolfsburg-Kind vorgestellt hat. Er arbeitet seit 16 Jahren dort. Mittlerweile ist Daniel Zuleger Mitglied der Geschäftsführung im Autohaus Wolfsburg. Heute ist er zu Gast im Autohaus Podcast. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, guten Morgen in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und last but not least, mein geschätzter Kollege neben mir, Christian Richter. Herzlich willkommen, Christian.
Genau, ganz am Ende fast vergessen. Hallo in die Runde, schönen guten Tag. Kurz zur Einleitung. Wir haben abgemacht, dass wir uns alle duzen, damit das alles ein bisschen lockerer wird. Ich würde gleich mal einsteigen und würde meine erste Frage aufspalten, und zwar einmal an den Klaus, der uns bitte mal ganz kurz erklärt, was man sich heutzutage unter der digitalen Personalverwaltung überhaupt vorstellen muss. Ist es der reine Lebenslauf, das Ein- und Ausstempeln oder was da alles dazugehört? Und der zweite Teil der Frage geht dann an den Daniel, der uns doch bitte mal vielleicht kurz erklären kann, wie es heutzutage in einem mittelständischen oder einem großen Autohaus aussieht, wie weit wir da fortgeschritten sind oder ob wir immer noch im digitalen Schlaraffenland irgendwo sind.
Total gern. Vielen Dank, Christian. Also das Thema Digitalisierung im allgemeinen Sinne jetzt gerade, unabhängig jetzt mal von der Branche, aber im Autohaus, das streckt sich im Prinzip über die drei wesentlichen Kernbereiche, nämlich den ganzen Bereich des Bewerber- und Rekrutierungsmanagements, inklusive einer Jobbörse- und Karriereseite, in der ich mich online möglichst schnell und einfach barrierefrei bewerben kann. Im nächsten Schritt geht es darum, dass diese Daten aus der Bewerbung ohne die Zweiterfassung in der Personalverwaltung zum sogenannten Onboarding bereits vorliegen, also eine Doppelerfassung dann eben nicht mehr notwendig ist, die entsprechenden notwendigen Stammdaten, die eben für den betrieblichen Eintritt notwendig sind, zum Beispiel die IBAN oder Sozialversicherungsdaten für die Lohnabrechnung digital bereits vorliegen. Und im nächsten Schritt kommt dann automatisch sowas wie ein Zauberwort, nämlich die digitale Personalakte, und geht dann eben weiter in Richtung klassische Stammdaten für die Personalentwicklung. Man hat eben welche Qualifikationen, um dann das über die Zeitwirtschaft bis hin dann eben zur Lohnabrechnung zu ziehen. Das ist sozusagen die Idee dabei, einen Datensatz über die einzelnen verschiedenen Bereiche zu haben, Doppeldaten zu vermeiden. Und im nächsten Schritt geht es darum, dass eben alle Führungskräfte im Autohaus inklusive Geschäftsführung auf diese Daten in Echtzeit Zugriff haben. Das ist die eigentliche Revolution und nennt sich dann kollaboratives Arbeiten. Das heißt im Prinzip, ich kann wie beim Online-Banking als zum Beispiel Serviceleiter, Verkaufsleiter oder Geschäftsführer auf diese Daten meiner Mitarbeiter oder meiner Organisation in Echtzeit zugreifen.
Vielen Dank. Daniel, läuft das schon so bei euch?
Ja und nein. Also Klaus hat es super gerade beschrieben. Im Prinzip ist der Clou, verschiedene Prozesse in der HR-Landschaft zu vereinheitlichen und in eine digitale Umgebung zu bringen. So, und wenn ich vielleicht eine Einschätzung zur Branche geben darf, dann wird es so sein, denke ich, wie es bei uns auch war, dass die meisten Unternehmen Fragmente dieser digitalen Gesamtlösung irgendwo schon im Einsatz haben. Mhm. Ja, wie bei uns war es damals auch so, man glaubte, man hat eine digitale Personalakte, die hat sich seinerzeit wiedergefunden in unserem Beleg-Dokumenten-Management-System, ja, und die HR-Abteilung konnte darauf zugreifen, aber halt eben auch nur die HR-Abteilung. Damit konnte man jetzt keinen wirklichen Mehrwert gewinnen, weil alle Informationen, die dort in dieser Akte lagen, über Excel-Tabellen oder Subsysteme oder anderweitig verarbeitet werden mussten. Und wir sind eingestiegen vor einigen Jahren, da glaubte man dann die nächste digitale Revolution schon eingeführt zu haben, indem wir unser Bewerbermanagement quasi in die digitale Lösung übertragen haben. Aber so wie Klaus es gesagt hat, der eigentliche Mehrwert entstand eigentlich erst, als wir sämtliche HR-Lösungen versucht haben, in einer Anwendung zu verbinden und auch nicht nur den Mitarbeitern der HR-Abteilung zur Verfügung zu stellen, sondern halt auch im ersten Step den Führungskräften und Fachverantwortlichen und zukünftig dann auch allen Mitarbeitenden, weil die brauchen ja auch den Zugriff auf ihre Daten.
Jetzt haben wir das schön von oben beleuchtet. Wie ist denn das im Alltag? Also wo ist denn jetzt für dich als Führungskraft der Benefit von dem Ganzen?
Ja, wenn ich an die Zeit zurückdenke, dass wir unsere Akten eben nicht in dem HRM-Tool zur Verfügung gestellt hatten, durfte ich im Prinzip für jede Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs in der Personalabteilung anrufen, mir die Akten geben lassen, mir die Entwicklung des Mitarbeiters aus einer Gehaltstabelle zusammensuchen. Eventuelle Protokollnotizen waren dann in einem anderen Ordner abgelegt, in Word oder PDF. Und so hat man dann schon ordentlich Zeit verbracht, um sich überhaupt auf dieses Mitarbeitergespräch vorzubereiten. So, und ich kann im Prinzip jetzt jeden Prozess entlang dieser, ja, Employer Journey nehmen, vom Recruiting bis, wie gesagt, Personaladministration, Abrechnung oder dann auch hinten raus die Personalentwicklung. Überall habe ich im Prinzip Informationsbrüche gehabt, ja, und musste über die Kollegen in der Personalabteilung mir Informationen zusammensuchen, selber welche erstellen. Ja, und konnte sie dann natürlich auch nur eingeschränkt teilen. Ja, in einer großen Organisation wie bei uns kann es ja durchaus interessant sein, wenn ich in dem einen Bereich einen Mitarbeiter abbauen muss oder möchte, wird er vielleicht an einer anderen Stelle gebraucht. Ja, und wenn diese Informationen nicht zusammenlaufen, dann weiß ich das ja im Zweifel gar nicht.
Und der eine Mitarbeiter geht und woanders wird eine gesucht.
Beispielsweise, ja.
Ja. Und jetzt zu dir persönlich. Wo würdest du sagen, ist jetzt für dich die größte Überraschung drin gewesen, dass die Informationen zusammenlaufen, dass du dir die Zeit sparen kannst?
Ja, als ich, wie gesagt, vor 3 Jahren auch dann in das Projekt tiefer mit eingestiegen bin, war eigentlich die größte Überraschung, wie schlecht unsere Daten tatsächlich sind. Weil die beste Software bringt einem nichts, wenn die Datenbasis, auf die Software zurückgreift, inkonsistent ist. Und so war es bei uns im Prinzip auch. Also wir hatte ich ja gesagt, in einem Dokumentenmanagementsystem Personalakten. Ja, die waren aber zu dem Zeitpunkt weder OCR-fähig noch sonst irgendwie angereichert. Wir hatten Excel-Tabellen mit weiteren Personaldaten. Wir hatten dann Subsysteme, da waren dann wieder andere Daten drin. So, und die größte Herausforderung in dem Moment war halt irgendwie, ja, diese inkonsistente Datenbasis jetzt zu nutzen, für ein System, mit dem wir kollaborativ arbeiten wollen. So, und positiv in dem Prozess war tatsächlich, das ist auch keine Schmeichelei, wie flexibel da die Kollegen von SOPEA darauf reagiert haben und unterstützt haben, wichtige Hinweise gegeben haben, wo man Daten anreichern kann, wo man sie optimieren kann, weil das war schon eine Herausforderung, die hätten wir wahrscheinlich so alleine gar nicht in der Zeit bewältigen können.
Kannst du denn da meine Zeitangabe nennen? Bis wirklich alles oder wie lange dauert die Vorbereitung, alles zusammenzusuchen? Oder wie kannst du sagen, wie lange der Prozess gedauert hat, bis man dann wirklich digital unterwegs war?
Ja, kann ich machen. Also wir wären deutlich schneller gewesen, das kann ich mal vorwegschieben, hätten wir uns besser und mehr mit den Daten im Vorfeld beschäftigt. Ja, das war tatsächlich dann erst, als wir schon im Doing waren, die Erkenntnis, die uns zwischenzeitlich doch etwas zurückgeworfen hat vom Zeitplan. Also wir haben jetzt für die gesamte Datenmigration, für die Anpassung der Abläufe, für die ersten Optimierungsansätze knapp ein Dreivierteljahr eng mit SOPEA zusammengearbeitet. Und genau, das ist so der Zeitraum, den ich auch einschätze, den man natürlich je nach Organisationsgröße auch irgendwo einplanen sollte.
Mit der Organisationsgröße hast du jetzt ein schönes Stichwort genannt. Die Frage ist natürlich, was ist mit den kleineren Betrieben? Dass so ein Personalmanagement-Tool wahnsinnige Skalierungseffekte erzielen kann, ist klar. Aber ab wann lohnt sich das eigentlich für kleinere Betriebe? Lohnt es sich für die überhaupt monatelang mit jemandem zusammenzuarbeiten, jemanden dafür abzustellen? Ab wann greift sowas?
Also ich habe da natürlich meine eigene Sichtweise drauf und man kann das sozusagen gar nicht so verallgemeinern. Natürlich würde man davon ausgehen, dass ein Betrieb, nehmen wir vielleicht eine Servicewerkstatt mit 10 Mitarbeitern, alles gut geordnet ist und dann hat man da alles in einer Schublade und man hat auch vielleicht kurze Wege zu diesen einzelnen Daten und man hat dann die Probleme vielleicht gar nicht so, weil man an den Schrank geht und dann liegen da eben die 10 Akten. Das ist definitiv richtig. Es muss aber nicht automatisch bedeuten, dass ein kleiner Betrieb gut und perfekt organisiert ist, sondern da ist es oft ganz oft, dass es gar keine Datenhaltung gibt. Es gibt gar keine Personalakten, es gibt gar keine Informationen. Es gibt dann beim Steuerberater entsprechend eine Lohnabrechnung. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, was wir ja seit 20 Jahren beim sogenannten Online-Recruiting erleben, ist, dass natürlich Wettbewerbsnachteile da sind. Das heißt, ich bin nicht mehr sichtbar, meine Stellenanzeige wird nicht mehr aufgenommen. Das heißt, Digitalisierung in den einzelnen Bereichen hat ganz unterschiedliche Wirkungsgrade. Und deswegen kann man vielleicht sagen, ist die Lohnabrechnung beim Steuerberater gut aufgehoben in einem kleinen Betrieb. Aber möglicherweise das Recruiting, dort habe ich im Prinzip massive Wettbewerbsnachteile, weil ich vielleicht immer noch in einer lokalen Zeitung eine Anzeige schalte oder in einer lokalen Jobbörse eine Anzeige schalte. Das sind genau die entsprechenden Punkte. Das heißt, die Digitalisierung ist eben auch ein sozusagen Paradigmenwechsel und eben es geht nicht nur darum, Daten elektronisch oder digital vorzuhalten, sondern eben auch die dahinterliegende Technologien an den Märkten für sich zu nutzen. Und das ist genau der Punkt, den die größeren Betriebe schon lange erkannt haben und wo gerade die kleineren Betriebe oft noch Wettbewerbsnachteile haben, weil sie von diesen Themen vielleicht sogar noch gar nichts mitbekommen haben.
Ist das dann auch meistens der Auslöser, um sich damit überhaupt zu beschäftigen, dass man heutzutage bei dem Fachkräftemangel, das Thema hatten wir ja schon, sich überhaupt mit dem Thema erst beschäftigt? Kann man das so sagen? Oder?
Also typischerweise ist tatsächlich die Umstellung der klassischen Bewerbungsform von einer klassischen Jobbörse oder E-Mail-Bewerbung in eine digitale, breit gestreute Stellenanzeige, zum Beispiel über LinkedIn oder eben Indeed etc., Google for Jobs, genau für viele sozusagen erstmal so der Einstieg in die Digitalisierung. Und wie heißt es so schön, der Geschmack kommt beim Essen und von der Seite ist es eigentlich der ideale, niedrigschwellende Einstieg, den ich dann natürlich im nächsten Schritt mit einer kleinen Personalverwaltungslösung, nämlich Stichwort digitales Onboarding, Personalakte, sozusagen dann garnieren kann. Von der Seite haben wir da auch über die letzten 10 Jahre ein ganz einfaches Stufenmodell entwickelt. Und ich würde auch immer wieder empfehlen, dass man genau in diesen einzelnen kleinen Stufen eben auch die Digitalisierung einführt. Es ist so vergleichbar mit einem Hausbau. Das heißt, die Digitalisierung im HR-Verwaltungsbereich besteht aus vielen Gewerken, aus vielen einzelnen Bereichen. Das ist also nicht eine Software, die ich da einführe, sondern ich muss es verstehen wie beim Hausbau. Ich brauche ein grundlegendes Fundament, ich brauche eine entsprechende Struktur meiner Abteilungen, also ein Firmenorganigramm, die Funktionsbeschreibung, ich brauche eine entsprechende Prozessbeschreibung. Und dann ergibt sich aus dem Ganzen ein ganzheitliches Bild. Und je komplexer natürlich eine Autohausgruppe mit x-fachen Gesellschaftsstrukturen und gewachsenen Strukturen ist, desto schwieriger wird natürlich das Ganze zu harmonisieren über die Jahre.
Vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Also gerade für kleinere Betriebe, die vielleicht nicht die Riesenorganisation im Hintergrund haben, ist es ja entscheidend, am, ich sag mal, Bewerbermarkt trotzdem aufzutreten. So, und unsere Erfahrung ist, dass die Bereitschaft von Interessenten jetzt gar nicht mal nur unbedingt für Ausbildungsplätze, sondern auch ganz allgemein für Fachkräfte, umfangreiche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, mehrseitige Anschreiben zu formulieren, am besten noch einen Lebenslauf irgendwie schick zu machen, die nimmt stark ab oder ist teilweise auch gar nicht vorhanden. Das heißt, derjenige, der sich für die Organisation, egal welcher Größe, interessiert, möchte relativ einfach und möglichst ohne komplizierte Hürden in Kontakt treten. Und dafür brauche ich ja auch eine Basis. Wenn ich die nicht anbieten kann, dann muss ich ja den aufs Telefon verweisen. Viele wollen aber nicht mehr telefonieren. Wenn ich keinen WhatsApp-Kanal habe, wird es dann schon irgendwie schwierig. Ja, und nur mit einer Mail und einem Namen arbeiten die meisten halt noch nicht. Ja, und von daher wäre das schon auch eine Empfehlung, genau wie Klaus sagt, mindestens hier mal das Fundament zu bauen und den Einstieg ins Unternehmen für Interessierte möglichst digital zu gestalten, um halt eben einfach nicht abgehängt zu werden.
Du hast ja vorhin gesagt, dass das alles schneller gegangen wäre, wenn man mit den Daten anders umgegangen wäre. Was waren denn die Stolpersteine oder kannst du ein Beispiel nennen, wo gab es denn da Probleme oder was waren die größten Hürden?
Im Prinzip lagen die größten Hürden in der bis dahin gelebten Arbeitsweise. Ja, es waren einfach, den Mitarbeitern war nicht klar, ich meine, das geht ja schon Jahrzehnte zurück, denen war nicht klar, welchen Wert die Daten haben, mit denen sie jeden Tag arbeiten. So, und die Arbeitsweise, zumindest bei uns seinerzeit, war halt dadurch geprägt, dass es im Prinzip ja die Absicherung der Absicherung gab. Ja, ich habe halt eine Mitarbeiterakte in einem Dokumentenmanagementsystem gehabt, wo so grundsätzlich die wichtigsten Daten irgendwie enthalten waren. So, da ich die aber nicht weiter verarbeiten konnte, weil mit dem System kein anderes gesprochen hat, habe ich alle Daten nochmal in eine Tabelle übertragen. So, mit dieser Tabelle habe ich dann weitergearbeitet, wenn ich beispielsweise ein Dokument erstellen wollte. Da habe ich die Daten dann das zweite Mal eingetragen und so weiter und so fort. So, bei jedem manuellen Schritt können natürlich Fehler entstehen. Ja, genauso die Art und Weise der Datentabellen, die dort vorgehalten wurden. Ja, die eine hat sich dann auf Geburtstage konzentriert, die nächste auf eine Gehaltsentwicklung, wieder eine andere Schulungsentwicklung des Mitarbeiters beleuchtet. So, und überall musste ich ja dran denken, immer die Daten auch aktuell zu halten, wenn sich mal was tut. So, und das hat im Prinzip dazu geführt, als dann das System da war, das wir dann zukünftig nutzen wollten, dass wir für einen Mitarbeiter mehrfache Adressen hatten, unterschiedliche Telefonnummern, teilweise auch unterschiedliche Geburtsdaten sogar, ja, weil sich halt jemand nur mal vertippt hat oder sowas. Und hätte man vorher im Prinzip diese Datenbereinigung vorgenommen und wäre sich im Klaren gewesen, okay, das ist ein echter Wert, mit dem ich arbeite, dass ich weiß, wer mein Mitarbeiter ist, dass ich weiß, wie oft der umgezogen ist oder dass der viermal schon hier in Betrieb gewechselt hat, dann hätten wir, ich sage mal, vom Aufbau her ein bisschen mehr Vorarbeit leisten können und die Kollegen, die uns bei der Einführung unterstützt haben, nicht so strapazieren müssen. Ja, genau.
Ja, Fehler passieren, aber ist natürlich dann jetzt auch ein wahnsinniger Vorteil, mit Daten zu arbeiten, die nicht mehr abgeglichen werden müssen und dementsprechend weniger Fehler passieren, völlig klar. Umgekehrt ist es ja so, dass das wahrscheinlich nicht von allen gleich gut angenommen wurde, oder?
Nee, wurde es nicht. Ich habe in der Vorbereitung auf heute, ist mir ein Satz eingefallen, den mal ein Berater in einem anderen Digitalisierungsprojekt zu mir gesagt hat. Der sagte, Daniel, du wirst sehen, das alte System war nie so gut wie am ersten Tag des neuen Systems. Ja, so. Und im Prinzip kann man das eigentlich auch auf das Projekt übertragen. Natürlich gab es Vorbehalte und sicherlich auch irgendwie Unsicherheiten. Funktioniert das alles so? Oh Gott, jetzt gebe ich meine gewohnten Tabellen auf. Und was ist, wenn ich eine Personalakte nicht mehr finde? So, das hat schon eine Menge Überzeugungsarbeit irgendwo gekostet. Und ich bin da vom ersten Tag an sehr offen auch mit den Kollegen umgegangen und habe versucht, in den Vordergrund zu stellen, dass der Weg zur Digitalisierung, der ist jetzt nicht irgendwie davon geprägt, dass man das macht, um möglichst irgendwie sich zu digitalisieren, sondern die Entscheidung wird uns abgenommen. Wenn man sich links und rechts anschaut, was der Wettbewerb macht, Klaus hatte vorhin auch von Wettbewerbsnachteilen gesprochen, dann gilt das natürlich auch für uns. So, und dann hat sich relativ schnell nicht mehr die Frage nach dem Ob gestellt, sondern eher, ja, wie können wir das denn jetzt erreichen? Wie kann ich denn wirklich meine Arbeit schneller machen? Ja, und das war ein ganz guter Ansatz und hat dann auch dazu geführt, natürlich auch, weil das Produkt einfach auch am Ende des Tages gut war, dass man relativ schnell gesehen hat, oh, stimmt, ich brauche jetzt gar nicht mehr viermal das Gleiche eintragen, ich hab's halt schon. Ja, und das hat dann im Laufe des Projekts einfach auch zunehmend für eine höhere Akzeptanz bei den Leuten gesorgt. Genau.
Klaus, vielleicht nochmal zu dir, wir haben es vorher gehört, die Daten teilweise falsch, teilweise hätte der Mitarbeiter in einem anderen Jahr geboren werden müssen. Wie oft kommt sowas vor?
Ich glaube, dass es in der Verwaltung, und das hat jetzt nichts mit der Autohaus-Verwaltung zu tun hat, generell ein Status quo ist, dass wir eben nach Jahrzehnten elektrischer Schreibmaschine und Excel erkennen müssen, dass wir Daten von dem wichtigsten unternehmerischen Faktor, nämlich den Mitarbeitenden, den Führungskräften, nicht konsistent in Echtzeit betriebs- und standortübergreifend verfügbar haben. Das wäre dann so ähnlich, wie wenn ich beim Online-Banking noch irgendwelche Ordner suche, um zu überlegen, habe ich denn noch auf meinem Girokonto Geld drauf? Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit ein Paradoxum, dass sich sozusagen die private Datenwelt dank iPhone und Digitalisierung bei uns in Echtzeit tatsächlich so entwickelt hat, dass wir heute, wenn ein DHL-Paket von Amazon kommt, schon seit Stunden auf dem Handy starren und wissen, das kommt jetzt in 5 Minuten an meine Haustüre. Wir haben aber so etwas Wichtiges wie Informationen über die Historie, Qualifikation, Vergütung, Fehlzeiten, Urlaube, also für alle relevanten Informationen, wo man denken würde, die sind vorhanden, die haben wir gar nicht in Echtzeit. Das ist einfach das Ergebnis aus jahrzehntelanger IT-Technologie. Wir nennen das dann ja Dinosaurier-IT. Es gab eben für jeden Bereich aus der Verwaltung, aus dem HR-Bereich, Personalbereich, eigene geschlossene klassische Systeme, die in sich auch hervorragend ausgereift sind über die Jahrzehnte und funktionieren. Aber Daniel hat es ja schon so nett gesagt, die reden nicht miteinander. Diese verschiedenen Insellösungen sprechen nicht miteinander. Also Stichwort, es gibt keine Schnittstellen, es gibt keinen Datenaustausch. Das ist eigentlich der Problem, dass ich möglicherweise 6, 7, 8 verschiedene Systeme habe. Also ich habe mein Werkstattplanungssystem, ich habe mein Zeitwirtschaftssystem, ich habe irgendwie was aus der Lohnabrechnungssystem. Und an verschiedenen Beispielen, an jedem dieser Beispiele gibt es unzählige Datenhürden. Also zum Beispiel habe ich eben nur die Information über eine Lohnabrechnung, wenn die Lohnabrechnung erfolgt ist. Die Lohnabrechnung ist aber erst 30 Tage erfolgt, nachdem ein neuer Mitarbeiter da ist. Das heißt also mit Einstellungszusage, die kann ja dann 8 Wochen vorher sein, bis zur Information vergehen dann vielleicht Wochen oder Monate, bis ich bestimmte Informationen da habe. Besonders schwierig wird es natürlich, wenn ich mehrere Firmen, Betriebe, Standorte und so weiter habe und zusätzlich natürlich auch die Informationen in den Köpfen der Führungskräfte stecken. Stichwort Jahresgespräch, Mitarbeitergespräche. Diese Jahresmitarbeitergespräche sind dann überall, aber nicht in dieser zentralen Personalakte. Jetzt geht dieser Verkaufsserviceleiter nach wie vielen Jahren auch immer und nimmt natürlich dann wahrscheinlich diese ganzen Informationen mit. Man nennt es dann Führungsakte. Und die will er natürlich auch seiner Nachfolgerin und seinem Nachfolger auch nicht gerne übergeben. Das heißt, das Unternehmen hat das Problem, dass permanent wichtige Leistungsinformationen, qualitative Aussagen von Führung zu Mitarbeitern nicht auf der Unternehmensebene dokumentiert und gespeichert sind, sondern auf der Standort- oder Abteilungsebene von einzelnen Führungskräften verwaltet werden. Sodass wir erkennen müssen, dass die zentrale Personalabteilung nur die zentralen Themen organisiert, aber die für das Unternehmen wichtigen Informationen über Führung, Leistung, sozusagen im Alltag, Qualität, oft gar nicht in dem zentralen Personalbereich vorliegen, sondern eben in dem jeweiligen Standort oder der Abteilung und damit nicht sozusagen verdichtet werden kann auf der Gesamtunternehmensebene. Hört sich kompliziert an, ist es ja bei 10 Mitarbeitern im Kleinen, ist es aber dann definitiv bei 100 im Mittleren und ist es dann bei 1000 Mitarbeitern nicht mehr sozusagen auswertbar, sodass ich als Gesamtunternehmen letztendlich überhaupt übergeordnet keine zentralen, qualitativ wichtigen Informationen, Stichwort Altersstrukturanalyse oder Altersdurchschnitt, habe. Diese Informationen sind aber elementar wichtig, um im Management die Entscheidungen vorausschauend planen zu können. Und wenn ich eben weiß, dass mein sozusagen mittlere Führungsebene im Service im Schnitt eben 56,5 Jahre alt ist, dann weiß ich damit eigentlich das erste Mal, dass ich in 2, 3, 4 Jahren ein ganz dickes Problem habe. Das heißt also, mit diesen Daten vorausschauend zu arbeiten, ist natürlich in einem kleinen Betrieb deutlich einfacher, weil es einfach von der Quantität nur wenige sind. Aber sobald ich mehrere Standorte habe, mehrere Gesellschaften, habe ich eben genau diese Informationen nicht mehr zusammengefasst. Und das ist sozusagen eigentlich dann in dem Fall auch die fehlende Information, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.
Wie schätzt du die Umsetzung in der Breite an? Wie lange dauert es noch, bis alle auf einem Stand sind, dass diese Daten, die jetzt oftmals abfließen, wirklich konserviert, digital konserviert werden können?
Ja, ich hatte mal vor 20 Jahren die Hoffnung, dass wenn ich in Rente gehe, dass dann die Branche einheitlich, zum Beispiel wie beim Online-Banking, versorgt ist. Aber nach 20 Jahren allein Online-Recruiting haben wir noch laufend größere, kleinere, viele Betriebe, die noch nicht mal den Stand haben, der heute State of the Art ist. Das heißt also, wenn wir jetzt weiterdenken und in der gleichen Geschwindigkeit weitermachen, befürchte ich, dass wir die Digitalisierung im HR-Bereich generell im Mittelstand viel zu langsam gehen und dass wir deutlich Gas geben müssen, weil wir sonst tatsächlich massive Wettbewerbsnachteile haben. Das mag dann ja in einer Arztpraxis, wo der sozusagen Arzt mit den verdienten 69 Jahren in Ruhestand gehen, genau das Gleiche sein. Das ist also erstmal branchenunabhängig. Aber es hat ganz massive Vorteile. Und ich denke, da wird eine neue Generation von Unternehmer und auch digital affinen Führungskräften, wie das der Daniel eben ist, werden diese Anforderungen einbringen. Und es ist nicht nur ein Technologiewechsel, sondern es ist auch ein Wechsel und Change des Mindsets. Das heißt, es gibt eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die berechtigt eben dann sagen mit 59 Lebensjahren, aber das hat doch jetzt 35 Jahre auch alles wunderbar so funktioniert. Hat es. Richtig. Da ist aber genau der Punkt dabei, es muss schneller gehen, es muss einfacher auswertbar sein und es muss wie bei dem DHL-Paket in Echtzeit vorhanden sein. Und das haben wir nicht. Das haben vielleicht große Konzerne, aber das haben wir überwiegend im Mittelstand nicht. Und von der Seite muss jeder einzelne Unternehmer oder Unternehmerin hier in dem Bereich einfach auch einen Fokus drauflegen, neben dem Digitalisierung des operativen Geschäftes, dass eben auch der Backoffice- und Verwaltungsbereich digital in Echtzeit nachzieht, was die Daten anbelangt.
Vielleicht kann ich da auch noch mal kurz einhaken, wenn ich darf. Im Prinzip haben wir genau das bei uns auch beobachtet. Ja, also, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, Mensch, warum dauert das eigentlich so lange oder warum ist denn vorher noch keiner auf die Idee gekommen, diese Informationen mal irgendwo zusammenzutragen? Ja, und relativ schnell ist uns aufgefallen, ja, das liegt auch zum Teil an diesem Spannungsfeld operative Ebene, Verwaltungsebene. Ja, die eine Seite hat die Haltung, ja, wieso, das ist doch hier mein Dienstleister, der muss mir schließlich zuarbeiten. Ja, ich muss aber nichts dafür tun, weil das ist ja deren Job. Ja, und die Verwaltungsebene hat irgendwie die Erwartungshaltung, naja gut, wenn ihr, also ihr müsst schon eure Informationen mit uns teilen, damit wir entsprechend das für euch aufbereiten können. Ja, und die Erfahrung, die wir jetzt auch innerhalb des Projektes und auch bei der Weiterentwicklung gemacht haben, die wirklich auch erfolgreich ist, wir haben zunächst also in der Verwaltung unsere Haltung geändert. Ja, und versuchen verstärkt als Businesspartner aufzutreten, also als jemand, der unterstützend Prozesse in der operativen mitprägt und nicht, wir sind die HR-Abteilung, wir möchten gerne einen Prozess optimieren, ihr habt das jetzt ab morgen so und so zu machen. Ja, das hat eigentlich immer zu irgendwie Abwehrhaltung geführt und genau zu dem, was Klaus sagt, nö, ich gebe meine Daten nicht her, habe ich mir noch mühselig erarbeitet, was wollt ihr denn damit? Ja, so, und mit dieser veränderten Haltung versuchen wir im Prinzip, unsere Auftraggeber, wenn man so möchte, unsere Kunden intern in der Organisation, davon zu überzeugen, dass wir jetzt Lösungen haben, die denen ihre Arbeitsabläufe auch vereinfachen, die denen die Möglichkeit geben, ganz anders und viel weniger aufwendig ihre HR-Themen abzuarbeiten, indem wir halt unterstützen. Und das, muss ich sagen, funktioniert mittlerweile immer besser, noch nicht so gut, wie es sollte. Aber ich denke, dass wir da auf einem ganz, ganz guten Weg sind.
Jetzt hast du gerade schon wunderschön die Symptome genannt. Das wäre auch eine Frage gewesen, ab wann jetzt also ein kleiner mittelständischer Betrieb merkt, ich muss da langsam in der Richtung was machen. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen in ein, zwei Sätzen? Vielleicht hat der ein oder andere Händler das irgendwie schon länger im Kopf und traut sich aber nicht ran. Klaus, du hast vorhin auch gesagt, irgendwie, das hat doch 35 Jahre lang schon gepasst. Warum soll ich denn das jetzt noch anfangen? In einem Satz, wenn es euch einfällt, warum lohnt sich der Aufwand? Warum jetzt und am besten gestern?
Das spart Zeit und damit Nerven. Und Zeit und Nerven sind ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich denke, es erhöht deutlich die Effizienz. Ich nehme immer gerne wieder dieses DHL-Paket. Also wir haben so viele Technologien in unserem Leben als wohlwollend positiv akzeptiert und müssen oftmals eben erkennen, dass wir im sozusagen alltäglichen Hamsterrad auf die Dinge, die ja funktionieren, nicht hinterfragen. Es geht einfach um die Innovation, also um das auf eine nächste Stufe bringen. Es geht nicht um die Frage, geht es so, wie es heute ist, weiter und gut, sondern geht es einfacher, schneller, besser und effizienter. Und das ist Innovation. Und die Digitalisierung in dem Fall ist ja eine ganz klare Innovation. Aber sie braucht auf alle Fälle ein gewisses Augenmaß und sie braucht auch eine entsprechende begleitende Kompetenz an Beratung. Es reicht also eben nicht aus, einfach zu sagen, ich habe jetzt hier irgendeine App, irgendein Tool, irgendwas. Das wird eher schwierig funktionieren. Man muss eben auch die Kolleginnen und Führungskräfte mit in diesen Prozess mitnehmen. Ja, und das lohnt sich definitiv.
Ja, und eigentlich ganz gleich, in welcher Branche man als Unternehmer heute unterwegs ist. Alle haben ja die gleiche Herausforderung. Und zwar suchen sie gutes und zuverlässiges Fachpersonal. Und im Prinzip muss jeder Unternehmer darauf bedacht sein, dass das Personal, was ich schon habe, möglichst wertschöpfende Arbeit leistet. Also wertschöpfend fürs Unternehmen. So, und wertschöpfend aus meiner Sicht ist nicht ein Standardprozess, der iterativ irgendwie abläuft, manuell immer wieder machen zu müssen, sondern wertschöpfend ist halt, Markt zu bearbeiten, Kunden zu bedienen, Produkte weiterzuentwickeln, Dienstleistungen zu erschaffen. So, und dafür brauchen natürlich die immer weniger qualifizierten Fachkräfte, auf die man ja Zugriff hat, irgendwie Ressourcen. So, und Digitalisierung bietet halt einfach eine optimale Möglichkeit, diese Ressourcen zu schaffen.
Was ist mit KI?
Ja, kein Tag ohne KI. und wir haben ja das Gefühl, dass es ohne KI nicht mehr geht. Aber klar ist, eine KI ist nur so intelligent, wie es auf bewährte Daten entsprechend auch zurückgreifen kann. Ich beobachte das natürlich mit großem Interesse, wie so viele. Aber ich brauche eine entsprechende prozessuale Basis. Das heißt also, KI ersetzt mir nicht automatisch Prozesse. KI erleichtert mir an bestimmten Stellen bestimmte routinehafte Arbeiten. Nicht mehr, nicht weniger, Stand heute. Aber wenn ich natürlich noch nicht den ersten Schritt in die Digitalisierung mache, dann ist natürlich der zweite Schritt sozusagen mit einer KI dann auch schwierig. Ja, das heißt also, die KI hilft mir natürlich bei dem Formulieren zum Beispiel einer Bewerberabsage, bei vielleicht dem Erfüllen oder Ausfüllen einer Stellenanzeige, also bei sehr textlastigen Themen. Es hilft mir aber nicht aktuell noch beim Thema Führung von Mitarbeitern und noch bei vielen ganzen anderen Themen. Da hilft mir die KI aktuell nichts. Aber klar ist, dass in spätestens ein, zwei Jahren in jeder modernen Software KI an verschiedenen Stellen über eine Assistenz- oder Agent-Funktion mich in meinem täglichen Arbeiten unterstützt. Was wieder bedeutet, dass alle die, die manuelle Prozesse haben, nicht digital im Prozess unterstützt werden und zusätzlich nicht über eine KI unterstützt werden. Und damit rutsche ich immer weiter in den Wettbewerbsvorteilen und in der Produktivität nach hinten. Ich brauche einfach länger für meine Arbeit.
Quasi doppelt abgehängt sozusagen.
Ja, genau, doppelt abgehängt, richtig.
Kann KI nicht passiv unterstützen, bei der Bewertung zum Beispiel, wenn ich die Daten habe von einem Mitarbeiter?
Ja, also die KI kann heute schon unheimlich viel. Es bedingt aber, dass die Daten in einer IT-technischen, also Datenbank, auswertbar sind. Eine KI ist nur so intelligent, wie sie auf entsprechende valide Daten zurückgreift. Sind die Daten nicht digitalisiert vorhanden, dann kann mir die KI natürlich auch nicht an den Schrank gehen, den Schrank öffnen, die ganzen Papierdokumente durchsuchen und daraus sagen, dass jetzt der Klaus zum Beispiel dieses Jahr schon 14 Tage krank war und wahrscheinlich wird er auch die nächsten 14 Tage krank sein. Das ist die wesentliche Voraussetzung. Ich brauche also erst die Digitalisierung als Fundament. Ich brauche die Daten in einer auswertbaren modernen Datenbank. Und dann kann ich mit KI-Lösungen auf Basis dieser Daten arbeiten.
Klingt schlüssig.
Und ist noch eine Weile hin.
Und ist noch eine Weile hin. Ja, genau, zum Glück. Na, also das Schöne ist ja, wenn man das Ganze jetzt schon ein bisschen, wie ich jetzt über 30 Jahre beobachte, zum Glück, geht nicht alles so schnell, wie uns manche orakeln, aber es geht zumindest deutlich schneller, wie manche sozusagen befürchten. Und von der Seite her geht es einfach darum, die Vorteile. KI ist letztendlich wieder ein Werkzeug, ein weiteres Werkzeug, das ich natürlich nutzen kann, um produktiver, um effizienter, um schneller zu sein. Das ist der Punkt. Aber darin steckt auch das Psychologische der Menschen, nämlich der Mitarbeiter, und das ist die Angst. Sie haben Angst, natürlich irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden. Sie haben Angst, durch die KI oder durch Digitalisierung ersetzt zu werden. Sie haben Angst, dass ihre Informationen, die sie bisher weitergeben konnten als Macht, nicht mehr notwendig ist. Das heißt also, wir haben eine Gegenkomponente und das ist die Angst der Beschäftigten und Mitarbeiter in diesen Prozessen. Deswegen glaube ich, ist es auch mindestens so wichtig, psychologisch die Menschen mitzunehmen, ihnen die Vorteile aufzuzeigen, ihnen die Angst zu nehmen. Ich glaube, dass alle IT- oder Digitalisierungs- oder KI-Projekte immer auch dann entsprechend die Menschen im Betrieb, im Autohaus benötigen, die dann begeistert die Vorteile darin sehen. Und dann wird es auch funktionieren.
Klaus taucht gleich wieder ganz tief ab. Wie ist es denn in der Praxis? Arbeitet ihr da schon irgendwie mit KI? Jetzt fragen wir mal einfach.
Ja, also ich denke, jedes moderne Softwareunternehmen arbeitet schon mit KI an verschiedenen Punkten. Der ganz klassische Ansatz ist, dass im Prinzip wiederkehrende Programmentwicklungsaufgaben durch KI sozusagen beschleunigt wird. Das heißt, da wo ich im Prinzip vorher vielleicht eine Stunde Quellcode manuell entwickeln musste, kann mir die KI in wenigen Sekunden einen Vorschlag machen. Ich sage ganz bewusst einen Vorschlag machen. Das heißt, ich kann nicht einfach über Copy-Paste diesen vorgeschlagenen Quellcode jetzt in eine Programmierumgebung bringen. Und das ist genau der Punkt dabei, sondern es hilft mir sozusagen ein Stück weit wie bei einer Makroprogrammierung bei Excel entsprechend das vorzubereiten und damit die Beschleunigung. Aber ich brauche eine Qualitätskontrolle. Also in der Softwareentwicklung ist das quasi heute Standard.
Und jetzt mal raus aus dem Luftschloss KI und vielleicht noch was Handfestes. Daniel, was hast du in den nächsten Monaten noch vor? Was soll noch passieren?
Ja, wir sind mittendrin, weiterhin unsere Prozesse im HR-Bereich zu automatisieren bzw. zu teilautomatisieren. Dafür bietet die Software Gott sei Dank gute Ansätze. Also es können verschiedene Workflows benutzt werden, Dokumentenvorlagen erstellt werden, die sich dann über Textbausteine die Informationen ziehen, die wir brauchen. Also manuelle Eingaben würden damit wegfallen. Wir hoffen auf eine integrierte Payroll-Lösung möglichst bald, weil da sind wir momentan noch zweigeteilt. Also die Payroll läuft in einem anderen System. Und werden so für Mitte des Jahres nochmal umfangreiche Schulungsangebote unseren Führungskräften machen, damit jetzt die neu definierten Prozesse auch dann wirklich in Fleisch und Blut sozusagen übergehen. Und damit werden wir dieses Jahr noch gut zu tun haben.
Ja, wunderbar. Also das, seit wann, das habe ich vorher vergessen zu fragen, aber seit wann seid ihr überhaupt mit der Software im Boot? Seit wann kommen die bei euch zum Einsatz?
Ja, also den Erstkontakt hatten wir tatsächlich schon 2014. Da haben wir unser Recruiting quasi in die Software überführt. Das war aber ausschließlich Recruiting. Also wir konnten über Jobbörsen dann digitale Bewerbungen empfangen und verarbeiten. Und dann hörte das auch wieder auf. Und wirklich in der gesamten HRM-Software unterwegs sind wir seit 2021.
Also mit der Corona-Welle quasi.
Genau, mit der Corona-Welle gab es ausreichend Zeit, sich um diese Themen zu kümmern, genau.
Ja. Aber tatsächlich hat ja auch genau Corona die organisatorischen Grenzen aufgezeigt, gerade diese Thematik, mehrere Standorte, mehrere Gesellschaften, Homeoffice, Remote-Arbeiten etc., dass man dann im Prinzip auch eben auf quasi mobile Daten zugreifen kann und eben ein Geschäftsführer, ein Verkaufsleiter eben auch am Abend oder kurz im Urlaub sozusagen am Wochenende auf bestimmte vorbereitende Informationen für ein Mitarbeitergespräch etc. in Echtzeit zugreifen kann, ohne dass man die klassische Hauspost bemühen kann. Deswegen hat Corona sozusagen an der Stelle den Turbo für die Digitalisierung sicherlich nochmal gezündet.
Abschließend wäre vielleicht meine Frage noch, Daniel, nachdem du jetzt seit jahrelang das Ganze mitbegleitet, mitgenutzt hast. Was ist deine Empfehlung für andere Autohäuser?
Zunächst vielleicht auch nochmal ein kurzer Schwenk zu unserer Organisation, wie wir uns da dem Thema genähert haben. Und zwar haben wir vor 4 Jahren die Entscheidung getroffen, die unsere Unternehmensstrategie um eine Digitalisierungsstrategie zu erweitern. Und in dem Zusammenhang wurde auch die Geschäftsführung neu organisiert. Und ein Kollege von mir ist im Prinzip hauptverantwortlich für die Bereiche IT und Digitales. Und durch diese neue Organisation der Sparten konnten wir gewährleisten, dass halt Digitalisierungsprojekte bei uns in der Organisation an einem Ort zentral zusammenlaufen. Das hat ganz unterschiedliche Vorteile. Der wesentliche ist einfach, dass eine Stelle schaut, werden denn mit einem neuen Projekt, also mit einem Digitalisierungsprojekt, das vielleicht auch die Einführung einer Software nach sich zieht, alte Software abgeschaltet. Weil das ist nämlich oft der Fehler, der gemacht wird. Ich finde am Markt eine neue tolle Software, die kann irgendwas, was die vorhandene nicht kann, aber ob ich damit auch vorhandene Software ersetzen kann, wird dann nicht geprüft. Ja, das heißt, ich baue meinen Verwaltungsaufwand und meinen Administrationsaufwand in der IT unnötig auf und habe im Prinzip eigentlich nur einen Teil der Skaleneffekte, die ich eigentlich haben könnte. Das ist das eine. Und das andere, die Schnittstellenoffenheit. Auch das wurde vorhin ja schon mal kurz angeschnitten. Wenn nicht zentral jemand prüft, ob eine neue Software oder ein neuer digitaler Prozess auch Schnittstellen zu bereits vorhandenen Abläufen, Software oder was auch immer zulässt, dann habe ich wieder die nächste Insellösung. Ja, und dadurch, also durch die Neuorganisation, ist uns das gelungen, das zusammenzuführen und halt teilweise auch mal Themen abzulehnen, weil wir sagen, der Mehrwert ist nicht da oder wir haben bereits schon bestehende Lösungen, die müssen halt nur anders genutzt werden. Das wäre so das Erste, was ich als Empfehlung mitgeben würde. Und das Zweite, was mindestens genauso wichtig ist, dass rechtzeitig die Mitarbeiter abgeholt werden. Wir haben vorhin ja auch schon mal ganz kurz über Ängste, Vorbehalte gesprochen. Wir sind in einer Zeit, in der technologische Innovationen ein Jahr links und rechts überholen. Jetzt sind nicht alle Mitarbeiter unbedingt Digital Natives, ja, sondern wir haben ja auch durchaus erfahrene Kollegen, die sich vielleicht auch ein Stück weit überfordert fühlen mit dem, was da jetzt auf sie zukommt. Und wir haben uns angewöhnt, dass wir in verschiedenen Veranstaltungen teilweise auch kleinere Gruppen bilden, wo wir den Mitarbeitern einfach mitteilen, woran wir gerade arbeiten, warum das notwendig ist, wann welche Projekte abgeschlossen werden sollen, mit welchem Ergebnis und versuchen so einfach, die Leute möglichst eng bei uns zu haben, mitzunehmen auf der Reise, um einfach auch eine Akzeptanz zu schaffen und nicht zu überfordern. Das wären so die wesentlichen Themen, die ich mitgeben würde.
Klaus grinst nur, das ist ungewöhnlich.
Gutes Schlusswort.
Normalerweise muss doch da jetzt noch was angeschlossen gut werden. Zusammengefasst.
Sprechen Sie jetzt.
Ja, ich denke einfach, das hat ja Daniel schon gesagt, also es gibt ja immer diesen schönen Satz, es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Und zugegebenermaßen prasseln ja auf Unternehmer oder Unternehmerinnen und Führungskräfte jeden Tag unzählige neue Trends, Themen ein. Man muss es ja auch neben dem Tagesgeschäft sozusagen managen. Was eben meine Empfehlung immer wieder ist aus der Erfahrung der letzten 10 Jahre, man kann Digitalisierung nicht einfach so nebenher machen. Ja, wir brauchen definitiv ein Gefühl, ein Bewusstsein dafür, gerade im Mittelstand, dass so ein Projekt eine Person benötigt, die zumindest einmal auch von der Arbeitszeit die Ressource für Digitalisierung bekommt. Ich erlebe ganz oft, dass Menschen während dem Tagesgeschäft nicht in der Lage sind, Innovationen wirklich nach vorne zu treiben, weil ihnen einfach die Energie, die Kraft, die Zeit fehlt. Deswegen brauchen wir schon auch im Projektmanagement eine entsprechende Ressource dabei. Und ich glaube, das ist heute die Herausforderung, wenn man auf seinen Schreibtisch schaut, wenn man in sein News schaut, man weiß gar nicht, wo fange ich denn eigentlich an? Links, rechts, überall. Das heißt also, ich brauche Fokus. Und die Digitalisierung oder die KI-Technologie bedingt definitiv Fokus. Das heißt also Fokus im Management, Fokus, dass man wirklich das zur Strategie macht und sagt, okay, ich fange an. Und dann ist es eben wie bei allen guten Dingen im Leben, der erste Schritt ist oft der schwierigste. Er läuft nicht immer geradlinig. Ich gehe vielleicht auch mal zwei Schritte vor und auch mal ganz bewusst wieder einen Schritt zurück oder zur Seite. Und das ist für uns Menschen hier, gerade in Westeuropa, die wir ja so linear denken, ungewohnt. Ja? Und wir müssen einfach lernen und auch den Mut haben, dass wir uns auf den Weg machen. Und der beginnt immer mit dem ersten Schritt.
Auch noch Freizeitphilosoph. Ja, ja, ja. Nächstes Mal HR-Profi und Hobbyphilosoph. Ja.
Nein, es ist einfach die Lebenserfahrung dabei. Ja. Man braucht einfach den Mut. Ja. Man darf nicht die Angst siegen lassen, sondern der Mut zur Verbesserung. Und dann ist es auch tatsächlich besser. Ich denke immer nur an das DHL-Paket. Ja. Wir haben doch in der Zwischenzeit so viele Helferlein im Alltag. Und wenn ich abends noch ganz spontan ein Restaurant organisiere, dann bekomme ich direkt eine E-Mail, vielleicht einen Push und ich weiß genau, okay, das Restaurant ist belegt. Das heißt, ich habe heute so viele Alltagsthemen, sodass es immer mehr eine Diskrepanz gibt zwischen den Dingen, wie ich digital lebe und wie ich digital arbeite. Und das, wenn man das mal den Menschen so vor Augen führt, dann verlieren sie oft auch die Angst, weil sie es ja im Privaten schon alles nutzen. Also deswegen ist mein Appell, nutzt die Digitalisierung auch im betrieblichen Umfeld, so wie ihr sie auch im privaten Umfeld nutzt.
In dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, oder?
Eine Sache geht immer noch analog, Kaffee trinken.
Hm. Ja, genau. Das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Podcast, den wir ein anderes Mal fortsetzen gerne.
Ja, das war's dann schon mit unserer ersten Ausgabe vom HR-Café, würde ich sagen.
Vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unsere beiden Gäste.
Sehr gern.
Ja, und euch noch eine gute Zeit und schöne Woche.
Alles klar. Vielen Dank.
Gute Woche und schöne Ostern an alle.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Gleichfalls.
Ja. Ja, ciao. Bis dann.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.